Hi Luke.
Hallo Michael, schön wieder hier zu sein.
Und schön, dass du da bist und endlich können wir das auch endlich nachholen, weil wir hatten es schon in der letzten Folge gehabt. Wir haben gedanklich öfter aufgenommen, als wir tatsächlich aufgenommen haben. Ergo müssen wir jetzt quasi in der Realität alles nachholen, was schon in unserer Fiktion passiert ist.
Genau, der Chat ist voll mit Ideen und umgesetzt davon ist erst eine bis zwei.
Genau, kommen wir damit dann zu dem, worauf wir schon lange warten, weil daran sitzen wir jetzt fast schon seit einem halben Jahr und endlich setzen wir es um an diesem wunderbaren Freitagabend. Ich habe keine Ahnung, wann ihr das hört, aber für euch ist jetzt auch Freitagabend. Einfach gefühlt, wisst ihr, eine wohlige, warme Freitagabenddecke und ihr könnt einfach zwei Nerds lauschen, wie sie mit euch über eine fantastische Reihe sprechen, nämlich die Bioshock-Reihe.
Und lass uns zusammen eintauchen in eine Spielerei, die uns ja auch irgendwie verbindet und über die wir viel gesprochen haben, die vergangenen, was auch immer,
immer 20 wieder. Jahre. Eigentlich immer wieder. Ne? Eigentlich haben wir manchmal nebeneinander gestanden und dann so, Michael, Bioshock. Ah, stimmt. Wo waren wir stehen geblieben? Das ist auch ein Spiel, das uns verbindet, stimmt. Also unabhängig von Silent Hill ist es auch immer Bioshock gewesen.
Ja, man kommt ja immer wieder drauf zurück.
Man kommt irgendwie, es lässt einen irgendwie nicht los und das passt ja auch so zu dieser Reihe. Und ich finde es einfach toll, weil es gibt den Begriff Kafka-esque, aber es gibt ja auch den Begriff Bioshock-esque. Und sobald man sich mal so Atomic Heart oder andere Spiele anguckt, man sagt, ey, das sieht aus wie Bioshock. Und Menschen, die das nie gespielt haben, wissen nicht, was das meint. Und das ist schon eine krasse Leistung von Irrational Games, ein Genre zu kreieren, das dann schon ein Genre ist. Also ähnlich wie Dark Souls, so gibt es Spiele, die man Bioshock-esque nennen kann. Einfach kranke Scheiße, also kranke, abgedrehte Scheiße, das ist Bioshock. Wir gucken uns alle drei Teile an, vielleicht ranken wir sie auch ein bisschen, womit ich zur ersten Frage komme, was ist dein liebster Teil? Und ich habe eine Vermutung.
Es ist wahrscheinlich die schwerste Frage, die du mir hättest stellen können, auch wenn es oberflächlich so einfach ist. Das Ding ist, du hast halt mit Teil 1 hast du was sehr Neues. Es macht was super Spannendes, Game Design mäßig. 2 ist vom Gameplay her mit Abstand am besten, finde ich. Und Infinite ist so ein bisschen mein Baby, weil ich damit erst so richtig darauf aufmerksam geworden bin und es damit habe lieben lernen. Die haben alle ihre Vorzüge und es fällt einem unglaublich schwierig, zumindest mir.
Also, das ist so ein bisschen, ich vergleiche Bioshock 2 manchmal mit Resident Evil Nemesis, also vor allem auch dem Remake, weil es sich mehr wie so ein langer DLC anfühlt. Und so fühlt sich Teil 2 für mich stellenweise auch an. Er hat definitiv seine Stärken. Ich lasse dich an zwei sehr seltsamen Erinnerungen teilhaben und eine wirst du wiedererkennen. Ich sitze als Teenager samstagabends vor DSF, glaube ich, mit meiner Familie und wir müssen Wrestling gucken, weil mein Bruder unbedingt Wrestling unbedingt gucken möchte. Dann ist Werbung und plötzlich sehe ich einen Trailer, wie so ein gigantischer Taucher irgendwie durch irgendeine Ruine läuft, einem kleinen Mädchen hinterher. Und dann ist das Spiel ab 18 und dann ist der Trailer zu Ende. Ich weiß heute, das war anscheinend ein Fernsehtrailer zu Bioshock. Zu Bioshock von 2007. Und dann gibt es eine andere Erinnerung. Es wird vermutlich 2012, 13 vielleicht gewesen sein. Es ist ein Schlafzimmer. Jemand hat einen Laptop auf einem Bett aufgestellt und spielt plötzlich Bioshock Infinite, vor allem diesen fantastischen Einstieg. Und es war dein Schlafzimmer.
Genau. Wow. Das wollte ich ansprechen. Das ist, ich bin froh, dass du diese Erinnerung teilst, weil ich mir teilweise nicht mal mehr sicher war, ob mir da mein Kopf einen Streich spielt oder nicht, wie das
halt
wirklich
war. Oder uns beiden. Und das könnte auch zu Bioshock passen, aber ja.
Total. Genau, ich glaube, es war, wenn ich mich nicht irre, in der Mittagspause von der Schule, vielleicht auch nach der Schule, ich bin mir nicht mal sicher. Und ich habe das Spiel mir geholt, weil mich selten oder nach langer Zeit noch mal ein Spiel vor Release dermaßen angesprochen hat. Ich habe mich so da hingezogen gefühlt und in diese Welt reingesogen. Es hat mich derart angesprochen, dass ich es halt sofort haben musste. Und dann war das genau an diesem Tag. Crappy Laptop, der definitiv nicht stark genug war, um dieses Spiel überhaupt vernünftig laufen zu lassen.
Scheißegal.
Haben wir uns diesen Anfang zum ersten Mal gemeinsam angesehen. Und das hat mich sehr geflasht und ich habe es bis heute nicht vergessen.
Anfänge können sie definitiv, außer der zweite. Aber ich will jetzt nicht mehr über den zweiten lästern. Ne, aber so ist es halt, das ist total faszinierend, mal sich diese Splitter zurückzuverfolgen, wie lange begleiten Spiele eigentlich schon und warum kann ich mich noch so gut an diesen Trailer anscheinend innerhalb der Wrestling-Werbung erinnern, weil irgendwie hat das einen Funken in mir hinterlassen, ne? Was ist daran so toll? Und ich hatte letztens schon in der Folge darüber gesprochen, diese Cross-Punk, diese Punk-Genres, die fusionieren Themen miteinander. Und genauso sind auch die Eindrücke und Gefühle dann im Kopf. Man kann das so gar nicht richtig zuordnen. Ne? Heldenreise, meinetwegen. Fantasy, meinetwegen. Science Fiction, meinetwegen. Da würden irgendwelche Daten im Gehirn runtergeladen oder beziehungsweise wieder hochgeladen, so nach Motto, ihr begebe dich in eine Sci-Fi-Stimmung. Aber wenn man Bioshock spielt, dann muss das Gehirn erstmal sorry, ich muss gerade erstmal eine Schublade erstellen und die ist total chaotisch und blitzt die ganze Zeit. Es ist total interessant, ne, weil wenn ich Bioshock sehe, gibt es in meinem Gehirn irgendwie GPS-Daten und ich weiß nicht, wo das genau ist, weil es ganz viele Themen miteinander vernetzt. Und wenn ich Bioshock sehe, muss ich an Titanic denken, muss ich an Hollywood denken, das hat vor allem mit diesem Art Deco-Stil zu tun, ne? 1950er, Beyond the Sea, ich muss an Findet Nemo denken, diese Taucheranzüge, das geht auch so Richtung Industrialisierung, ne? Und auch wieder dieses Titanic und das sind ganz viele Dinge miteinander vernetzt und es haben Spiele danach auch darauf aufgebaut, wie beispielsweise Prey oder Dishonored, Deathloop tatsächlich, also vor allem diese Arcane-Spiele, die haben auch eine Verwandtschaft. Es sind auch tatsächlich Deaths sowohl bei Irrational Games gewesen, als dann auch so Arcane rübergegangen. Also das ist eine interessante ähnliche Stilrichtung, die sich da auch weiterentwickelt hat. Stammte ursprünglich ja, kommt ja Bioshock so rein von der Idee her, ursprünglich eher aus System Shock, wo wir dann eher im Weltraum sind. Das war aber dann tatsächlich deutlich noch mehr cleaner, Horror, Sci-Fi. Es war noch sehr glatt gebügelt, ne? Das konntest du genretechnisch noch zuteilen.
Ja.
Aber Bioshock war dann schon wieder was komplett Eigenes. Das hat sich so ein bisschen aus dem Mainstream, aus dem 0815 befreit.
System Shock gerade ist sehr spacey, sehr 90er, aber auch eben viel durch frühere Spiele einfach dann eher geprägt. Es fühlt sich auch an wie ein älteres Spiel, natürlich. Da wird auch jede Generation anders drüber denken. Es ist ein Immersive Sim, ne, ist ja das Genre. Und hat nochmal sehr viel mehr Rollenspielelemente und viel mehr mit Menüs zu tun, durch die man sich klicken muss.
Lass mich an deinen besten Momenten von Bioshock teilhaben lassen. Ich gebe nur einen Rahmen vor für die Leute, die das dringend nachholen müssen. Also wer hier gerade zuhört und Bioshock nie gespielt hat, kann schon mal währenddessen den Store im Hintergrund aufrufen. Kaufen, ist egal, ob runtergesetzt oder nicht. Kaufen, runterladen, währenddessen uns zuhören, danach spielen. Wir sind in einem Utopia. In Bioshock geht es immer um ein Utopia. Das ist vielleicht auch das Tolle an dieser Philosophie, dass wir an eine Was-wäre-wenn-Welt geschmissen werden. Und die fühlt sich so real an, weil wir halt dadurch schreiten können. Und wir sind auf dem Meeresboden und befinden uns in einem objektivistischen Utopia, wo allen intellektuellen, künstlerischen Menschen komplette Freiheit gelassen sind. Das sind alle Menschen, die dorthin geflohen sind, um kompletter Freiheit zu leben, weil die Gesellschaft sie ja sonst davon zurückhalten würde. Wie gesagt, Objektivismus ist hier sehr stark. Und als wir ankommen, ist da nicht mehr viel von übrig, weil auch diese Utopia sich zu einer Dystopie entwickelt hat. Auch das ist ein typisches Thema für Bioshock. Lass mich an deinen tollsten Momenten in Rapture dieser Unterwasserstadt teilhaben lassen.
Genau, du hast immer diesen Moment, wo diese Utopie zu einer Dystopie wird. Und ich meine, das ist wiederum klassisch, aber durch Bioshock ist einmal schwierig, ohne den Vergleich zu den anderen Teilen zu betrachten, weil du auch immer quasi einen anderen Moment dieser Kippe zwischen Utopie und Dystopie irgendwie wahrnimmst zwischen den Teilen. Das macht so interessant, weil Bioshock 1 findet eine gute Zeit danach statt, aber immer noch so, dass man quasi die Größe oder das dessen, was es mal war, das kann man immer noch spüren. Das ist immer noch wahrnehmbar. Was es so faszinierend macht, darüber nachzudenken, wie es wohl gewesen wäre in dieser Stadt, in ihrer Blütezeit, während ihrer Blütezeit, ist eine Frage, die später, viel später in der Serie auch irgendwann nochmal beantwortet wird, einigermaßen. Trotzdem ist das so der ja, einer der ersten Gedanken. Ich würde sagen, der allererste Gedanke ist erstmal, es ist dafür, dass das Spiel fast ohne Cutscenes auskommt. Es ist ein sehr cinematisches Opening. Du erlebst einen Flugzeugabsturz, landest im Wasser und das Einzige, was du sehen kannst, ist eben dieser Leuchtturm. It always starts with a lighthouse. Und für diese Zeit, das hat mich umgehauen damals tatsächlich. Es sieht auch heute noch wunderschön aus. Also sie haben sich mit dem Wasser sehr, sehr große Mühe gegeben, mit dem Wasser und später auch mit dem Licht. Und das für, ich glaube, das war Unreal Engine 2.5 oder sowas in die Richtung. Und dafür sieht es wunderschön aus. Genau, und dann kommst du in diese Stadt, weißt erstmal, je nachdem, wie viel du vorher über das Spiel schon erfahren hast, weißt du noch nicht so richtig, was dich erwartet. Es ist sehr erwartungsvoll und das wird dann erstmal komplett zerdrückt. So, egal was du machst, dein erster Kontakt mit dieser Stadt, mit einer anderen Person, ist ein Mord, der einfach vor deinen Augen passiert. Und wenn du das vorher, bevor du das Spiel startest, nicht erwartest, dann ist es ziemlich krass, wenn du nicht weißt, dass das Spiel ab 18 ist, wenn du erstmal eine wunderschöne Unterwasserwelt auf den ersten Blick siehst, dann ist es ein ganz schöner Schlag ins Gesicht.
Ne, wir versuchen gewissermaßen die DNA dieses Spiels zu verstehen. Und ich finde, du bist so hin und her gerissen zwischen Traum und Albtraum, ne? Also Traum auch im doppelten Sinne. Also von einer Vision, aber auch, dass du halt quasi, dass nichts real ist, dass du schläfst. Und ich finde, die Ankunft spielt immer eine große Rolle in den Teilen.
Ja.
In Bioshock 2 wird sie weggelassen, weil wir quasi schon intern, weil wir Mitarbeiter sind. Also Bioshock 2 hat einen Vorteil, es gewährt eine interessante Perspektive, die man. Wo ich mich wundere, warum man sie in Teil 1 noch nicht eingenommen hat, aber das ist so der einzige starke Punkt von Bioshock 2. Und wir haben den Einstieg in Bioshock Infinite und das ist ja auch cool, dass sie dieses Konträre haben, Unterwasserstadt zu Luftstadt. Man fragt sich, was kann jetzt eigentlich noch übrig bleiben? Ist es eine Mondstadt oder dergleichen, bis wir dann wieder Richtung System Shock
Ja.
gehen? Und ich finde das so krass. Wie das halt wechselt und dass du quasi immer irgendwie bei so einer quasi bei einer Messe, bei einer Weltausstellung bist. Ich meine, Bioshock Infinite bedient genau dieses Thema, aber dass du irgendwie bei so einer Messe bist, wo neue Sachen, neue Fähigkeiten, neue Waffen, neue Technik vorgestellt werden. Du bist von jetzt auf gleich, innerhalb von 5 Minuten hast du den Planeten verlassen. Ich finde, Bioshock fühle ich immer diese Raketenreise. Ne? Du steigst in eine Rakete, in Teil 3 passiert das ja wirklich, aber deswegen fühlt es sich für mich in Bioshock immer an, als hätte ich den Planeten verlassen, obwohl ich mich eigentlich noch auf ihm befinde. Ne? Und dann, dass ich nicht nur die Fähigkeiten sehe, sondern innerhalb von kürzester Zeit die auch nutzen muss. Und das sieht auch noch so brutal aus, wenn du dir dann irgendwelche Spritzen in den Arm jagst und dann plötzlich mit Blitzen um dich schießen kannst. Also, du tauchst halt immer weiter ein in dieses Wunderland und bist auch schon Bewohner und Mitglied und fragst dich die ganze Zeit, wer so groß träumen kann, ist anscheinend auch sehr, sehr tief gefallen. Ne? Und
Wortwörtlich, was sehr gut
wort,
zu den
wort,
beiden
wortwörtlich und
Locations
ist.
passt.
Richtig, und ich denke mir halt jedes Mal, dich beschäftigen zwei Antriebe. Erstens ist es total cool, hier zu sein und gleichzeitig, oh Gott, wann kann ich endlich hier weg? Es ist irgendwie beides, ne? Also du
Ja.
willst tiefer reingehen und eigentlich heißt tiefer reingehen in Bioshock immer, ich will auf jeden Fall hier verschwinden. Und das Coole ist ja auch tatsächlich, das ist, ich habe eine Frage an dich. So was den Mindfuck-Faktor angeht, ja klar, Infinite weit oben. Aber ist Bioshock höher als 2 oder 2 höher als 1?
Ich würde sagen, eins ist immer noch höher. Es ist so einer der ikonischsten Twists überhaupt in Videospielen. Es ist so ein bisschen die Gaming-Variante von Ich bin dein Vater.
Ja, finde ich gut, ja.
Von daher hat seinen Status schon verdient. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass man zwei nicht einfach abtun kann. Auch wenn es in was die Story, den Einschlag dessen angeht, auch wenn es da etwas schwächer ist. Trotzdem will ich dich immer noch überzeugen.
Wie gesagt, ich glaube, als DLC ist er dann plötzlich irgendwie besser bei mir, wenn man Bioshock und Bioshock 2 eigentlich nicht voneinander trennen darf, sondern man müsste eigentlich nach Bioshock quasi die zweite CD einlegen und einfach weiterspielen, also dass man das eigentlich gar nicht voneinander trennen darf. Ich glaube, das hat dem nicht gut getan, dass man es so durch eine 2 voneinander trennt. Manchmal habe ich das Gefühl, auch bei Dead Space, man könnte die drei Teile einfach hintereinander schneiden und nennt es dann das Dead Space, die Dead Space-Erfahrung, weißt du?
Das stimmt, ja. Es funktioniert sehr, sehr seamless hintereinander, obwohl es von verschiedenen Entwicklerstudios ist. Das finde ich bemerkenswert.
Ich glaube, gaming-technisch haben wir manchmal merkwürdige Schubladen, ne? Dass wir zu viel in Release denken oder so. Und ich finde so Trilogies oder so Collector Edition, vielleicht haben sie es schon längst getan und vielleicht muss ich einfach nur, vielleicht muss ich nur annehmen. Ich bin dir aber ehrlich, Infinite hat immer den Vorteil, genauso wie die Urlaubsteile bei GTA immer total geliebt werden, weil sie so sonnig und schön sind, wird Infinite immer gewinnen, weil Bioshock so brutal und so hässlich, so düster und so erdrückend durch das Wasser halt ist. Wir sehen in Seebestattung, wie das mal ausgesehen hat, also super geil. Also New York unter Wasser, wer liebt denn sowas nicht? Ich sage ja aber auch immer, es ist, sobald du in Bioshock angekommen bist und einmal diesen Wal an diesem Hochhaus Tiefhaus, wie man auch immer das nennen mag, vorbeischwimmen siehst, dann kämpfst du von einer Station zur nächsten und ab da lässt es dann von der Abwechslung stark nach, weil du hast halt zerstörte, dunkle Räume, die voller Wasser sind. Und ab da fängt es so an, für mich wird schon schwierig, das auseinanderzuhalten. Es ist ab dem Punkt echt ein Kampf mit Schraubenschlüssel und Taschenlampe im Dunkeln und irgendwann mal kämpfen wir gegen einen großen Mr. Manhattan-Verschnitt.
Ja. Genau, du hast, dadurch, dass es halt auch, genre-technisch nicht nur vom Gameplay her, sondern auch von der Atmosphäre, ist es eben was ganz anderes. Also ich glaube, jeder würde lieber durch Columbia schreiten als durch Rapture. Und trotzdem hat es so sein, weil es eben, es spielt halt auch so ein bisschen mit dem Horror des Ganzen. So, es ist kein Horrorspiel. Und trotzdem hast du immer wieder Elemente reingestreut, die irgendwie echt gruselig sind und eine Atmosphäre erzeugen, die du auch, ja, wieder was mit dem Gameplay ganz gut zusammenpasst, die du ansonsten halt seltener siehst einfach. Das hast du, ich weiß nicht, ich finde es immer, auch wenn es, ja, etwas entfernt ist, aber diese ganze Sache von wegen, ja, es ist ein Shooter auf der einen Seite, aber es geht eben auch viel um Exploration, es geht um Environmental Storytelling. Da denke ich mir, es hat eben mehr mit Metroid oder sowas gemeinsam als mit Call of Duty an vielen Enden. Zumindest Bioshock 1 und 2.
Ich meine, das, was ich ja letztendlich mache, ne, weil während man Silent Hill 2 spielt, denkt man nicht über Silent Hill 2 nach. Das passiert dann meistens in den Abendstunden. Und Bioshock ist es so, wenn ich spiele, denke ich weniger über die Welt nach. Das sind dann die Dinge, die danach passieren, ne, die sich dann in meinem Hirn, ich hatte eben von den Schichten gesprochen, die sich dann da ablegen. Und während ich Bioshock spiele, kann ich mich über diese Düsternis halt hinwegtrösten gewissermaßen. Erstens, weil ich ja nach einem Ausgang suche, weil man mir auch einen Ausgang verspricht. Und zweitens, unabhängig davon, dass alles zerstört ist, wie gesagt, hast du schon gesagt, treiben mich zwei Sachen an. Einmal die Exploration, vor allem, weil ein aufmerksames Auge immer belohnt wird. Ne, Verstecke, ich kann die Umgebung gegen meine Feinde einsetzen. Und die Kombination von Waffen, Fähigkeiten, Automaten und dass ich ja alle Stationen auch für mich gewinnen kann, indem ich sie halt hacke. Richtig. Und das ist dann für mich so ein Survival-Horrorspiel. Das habe ich dann irgendwie weniger in Infinite. Ja. Und mit dieser Brille funktioniert es auch. Also ist es halt ein anderes Spiel. Ich glaube, die Erwartungen kommen da, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Aber als ein Survival-Spiel macht das schon ordentlich Laune, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es dieses Environmental Storytelling krass runtergeht, weil es sind ganz, ganz viele tolle Schauplätze, aber sie sind eben alle zerstört. Mhm. Und das ist halt eben dieselbe Aussage, ne? Aber dieses Gameplay ist das, was mich da wirklich quasi vorantreibt, ne? Und dass ich dann immer stärker werde und immer mehr ausprobiere. Genau. Hast du eine Lieblingsfähigkeit?
Im ersten Teil oder in allen?
Im ersten.
Im ersten würde ich sagen, den Big Daddy hypnotisieren. Ich glaube, es ist, ja, im Nachhinein ist es definitiv nicht die stärkste Fähigkeit, aber der Moment, wo ich gemerkt habe, dass das funktioniert und ich den Typ an meiner Seite kämpfen lassen kann, den fand ich so genial, dass ich halt nicht mehr zurückgeblickt habe. Ich glaube trotzdem halt sowas wie, ja, die Stromstöße und sowas sind übers ganze Spiel halt nützlich und insgesamt sicherlich besser. Aber das Gefühl, dass du auf einmal hast, deinen größten Gegner, sei es auch nur für eine kurze Zeit, aber für dich kämpfen zu lassen, ist ein enorm, enorm starkes.
Ich glaube, Blitzen war halt richtig cool, vor allem, weil du das auf Wasserpfützen ansetzen kannst. Ne? Damit hast du halt immer gewonnen. Feuer war cool.
Genau, auch die, wie das Ganze zusammenspielt, ne? Also du kannst ja beispielsweise Gegner anzünden, die springen schnell irgendwo ins Wasser, weil die intelligent genug dafür sind, und dann setzt du das Wasser unter Strom. Und es ist sehr grausam, aber gleichzeitig ist es auch faszinierend, wie dieses, ja, dieses Elementare miteinander interagiert in dem Spiel. Das hat diesen Sandkisten-Sandbox-Charakter.
Ich meine, gut, ne, also quasi der Objektivismus wäre ja stolz, dass meine stärkste Waffe da eigentlich nicht die Waffen sind, sondern meine Intelligenz, ne, weil ich
Genau.
ja diese, weil ich ja genau all das miteinander kombiniere. Und das finde ich ja so schön, wie ich schon sagte. Es ist irgendwie kein stumpfer Shooter. Also man kann es super einfach spielen, ohne viel darüber nachzudenken, aber dieses Spiel verleitet dich dazu, halt sehr intelligent zu spielen. Musst du nicht. Aber das hat halt eben diese Möglichkeit. Und das macht halt schon viel aus, weil, wie gesagt, du kannst halt einen Splicer erschießen, aber du kannst auch genau das machen, was du gerade beschrieben hast. Ne? Und viel komplexer ist es nicht, aber es macht ja trotzdem einen großen Unterschied. Und dann hast du diesen Big Daddy rumlaufen und das macht atmosphärisch unglaublich viel aus, weil ich kann ihn nicht so richtig fassen. Er ist
Ja.
nicht wie so Mr. X in Resident Evil. Es ist nicht unbedingt ein Feind. Er wird gefürchtet, ist für mich so ein bisschen die Attraktion, die da so rumläuft, ne? Als wäre es die Titanic. Es ist der Panzer in GTA, den man auch irgendwann mal endlich spielen kann, was dann aber erst in Bioshock 2 möglich ist. Und das ist immer so, das ist so die, ich finde, der ist Rapture in einer Figur. Ne? Das ist so
Das
die
stimmt.
Gefahr und die Möglichkeit. Und es ist immer ganz cool, wenn ein Big Daddy gegen Splicer kämpft und nicht gegen einen selbst.
Genau, ja, dieses zentrale Dreieck wird dadurch quasi so ein bisschen aufgebrochen, was ganz cool ist. Also es ist ja ganz klar der Gedanke zwischen der Little Sister, dem Big Daddy und dem Splicer. So, das ergibt eine sehr, sehr coole Dynamik miteinander. Die eine, die die Ressourcen schöpft, derjenige, der versucht dran zu kommen, und der Beschützer. Und das funktioniert im Kreislauf immer und immer wieder von vorne, bis du eben zu diesem Punkt kommst und selbst quasi die da reinschreiten kannst und die Macht irgendwie an der Stelle an dich reißen kannst, sei es auch nur für einen kurzen Moment, was es aber wiederum auch spannend macht, weil sobald es eben nicht mehr so ist, musst du ganz genau aufpassen, wo du dich gerade befindest und ob du gerade noch einen Schuss abgegeben hast oder nicht.
Es ist irgendwie witzig, ne, weil es fühlt sich irgendwie nach so einer Kultur an, die wieder zur Natur geworden ist, ne? Also es ist irgendwie keine, das ist keine, wir sind zwar in den Ruinen einer Stadt, aber es fühlt sich mehr wie so ein Dschungel an, ne? Wie Raubtiere da unterwegs sind und wir müssen so ein bisschen diese Nahrungskette verstehen und müssen uns da auch mit Hilfsmitteln irgendwie immer höher kämpfen. Was ich spannend finde tatsächlich bei den Locations, ist es auch hier wieder, und das könnte man tatsächlich auch mal beobachten, in wie vielen Spielen das ist, dass man beim Willkommenscenter anfängt, also quasi in der Hotellobby und dann aber auch diese typische Nahrungskette halt auch auf der architektonische Weise durchgeht, weil wir tatsächlich ja Fischbezirk, Schmugglerversteck, Arcadia, Markt, bis wir dann von den armen Schichten zu den reichen Schichten und uns immer weiter nach oben arbeiten, bis halt zum Anführer, zum Bürgermeister von Rapture. Und das finde ich ja halt interessant, dass das, ne, wir müssen uns komplett durcharbeiten. Also wir müssen uns bis zum Adligen halt hocharbeiten, damit wir das hier verlassen können.
Ja, und die Möglichkeit dazu hast du nur, wenn du eben selber quasi Teil des Systems wirst, ne? Du kriegst die ganze Zeit von Anfang an vorgezeigt, was passiert, wenn du eben Adam abused etc., wenn du eben dir die ganze Zeit die Powers in deinen Körper reinspleist. Und trotzdem musst du es machen, um überhaupt zu überstehen in dieser kranken Welt. Und merkst so ein bisschen, das Spiel hat das Moralsystem, und das ist auch ein ganz spannendes Thema für sich. Trotzdem, so oder so, egal was du machst, du wirst, glaube ich, selbst eben immer mehr zum Monster, während du spielst. Also allein dieser Impact der Animation, wenn du dir diese Spritze reinhaust, das ist dermaßen brutal eigentlich. Und du fängst an, klar, mit einem Schraubenschlüssel in deiner Hand, aber irgendwann läufst du da durch mit einem Maschinengewehr und setzt Menschen in Brand links und rechts und wirst halt selber irgendwie zum größten Wilden und merkst es kaum. Merkst es kaum, dass du halt gerade genauso Banane bist wie die Leute um dich rum auch. Was so unfassbar intelligent einfach ist von diesem Spiel, weil das nur als Spiel funktioniert mit diesem Twist. Weil du könntest dir, wenn es jetzt ein Film wäre, würdest du dir die Frage stellen, ja, warum macht dieser Jack das denn? Warum benimmt er sich denn so? Als Spiel stellst du es nicht in Frage, weil ja, es passiert halt und den Rest steuerst du irgendwie selber. Und dann gibt es den Would-You-Kindly-Twist. Und es ergibt alles Sinn. Es spielt damit, mit dem Konzept überhaupt ein Spiel zu sein. Und das finde ich so nice und so smart an diesem Game.
Ich meine, das ist, welche Themen machen wir damit auf? Ich finde, du hast in Serien, Entwicklung ist immer sehr schwer zu fassen, weil Filme bedienen sich halt oft von Montagen und Zeitraffern, ne? Mhm. Songs laufen im Hintergrund, Menschen siehst du immer wieder in denselben Stationen. Ich denke vor allem, ich kann mal ein Beispiel nehmen, Ratatouille. Ja. Die Ratte bringt dem Koch halt bei zu kochen und wir sehen immer wieder dieselben Stationen und er scheitert halt immer wieder und dann sehen wir nochmal die Stationen und er kommt immer so ein Stückchen weiter, aber hier beschäftigen wir uns halt mit Tagen und das gibt's in Videospielen nicht. Also es gibt manchmal Zeitsprünge, ja das schon, das ist mehr so eine storytechnische Art, aber so Entwicklung und Leveling und sich weiterentwickeln, das können wir nur im Gaming erleben und ich muss bei Bioshock auch oft an, oder jetzt gerade an Far Cry 3 denken, was das ja tatsächlich auf einer antagonistischen Ebene macht. Wir begegnen als Jason diesem Vars Montenegro und das Spiel macht die Frage auf, sind wir Vars Montenegro, beziehungsweise ist Vars Montenegro unsere Zukunft und je mehr wir uns ihm nähern, desto mehr kann er wieder verschwinden, weil wir längst er sind. Also wir töten ihn nicht, sondern er verschwindet, indem wir selber zu ihm werden. Und das hast du ja auch so als, das hast du auch in Bioshock, egal welche Entscheidung wir treffen oder egal was wir, was unser großer, was wir denken, was wir tun, ist nicht das, was wir tun, sondern wir durchlaufen exakt das gleiche Schicksal wie diese Stadt und wir haben sie betreten und wenn wir sie verlassen haben, sind wir eigentlich ihr ähnlicher geworden, ne? Und darauf spielen ja auch so ein bisschen die Enden an, die es dort gibt, ne? Dieser Ort hat sich verwandelt und dieser Ort verwandelt uns auch, während wir durch ihn hindurchschreiten. Und das finde ich, das sind, wie gesagt, wir dröseln das halt alles auf und das passiert alles und das passiert eben alles in anderen Shootern halt nicht. Ne? Also in anderen Shootern haben wir halt alle Leute erschossen, aber hier hat es tatsächlich einen Unterschied. Wir können darüber reden, ob dieses Moralsystem wirklich der Rede wert ist, weil an sich ist es halt auch nur, ja, mehr Schein als Sein, weil ob wir jetzt eine Little Sister töten oder warten, bis wir dann einen größeren Präsentkorb kriegen von Tannenbaum, ich mir denke, es wäre, glaube ich, mutiger gewesen, wenn wir nichts dafür bekommen, sondern dass man uns nur mit dem Moralischen belohnt hätte. Hätte Rational Games vielleicht einen Ticken mutiger sein können, aber das war schon damals schon viel verlangt, dieses System.
Total, ja, das hat man nicht so oft gehabt, vielleicht auch zu der Zeit vor allem. Ich denke, wenn man es heutzutage nochmal machen würde, dann hätte das definitiv, dann würde es genauso aussehen, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, ich denke halt vor allem, Shattered Memories, die Erinnerungen einzusammeln, das hat keinen spielerischen Wert, aber es hat einen emotionalen Wert. Mhm. Und das finde ich auch interessant, diese Frage, wie viel hat in Spielen eigentlich emotionalen Wert und wie viel hat es einen finanziellen oder Machtwert? Ne? Viele Dinge tun wir in Videospielen, um mächtiger zu werden, aber wie viele Dinge tun wir einfach aus emotionalen Gründen? Deswegen finde ich es spannend, wenn sowas aufgehalten wird. Und ich hatte mal einen Psychologen gefragt, warum wir eigentlich noch kein Purge-Spiel haben. Also, warum haben wir noch kein Spiel zum The Purge-Film? Und er meint, haben wir längst. Nur wenn nicht Purge draufsteht, heißt es nicht, dass wir sowas nicht haben. Und er meinte, anstatt nach sowas zu verlangen, müssten wir uns eigentlich angucken, dass Spiele noch mehr Möglichkeiten bieten, um Probleme zu lösen. Denn das meiste, die oft und am häufigsten gewählte Lösung in Videospielen ist immer Gewalt.
Mhm, ja.
Ne? Und deswegen finde ich es cool, dass auch Bioshock, ja natürlich, wir üben halt viel Gewalt aus, aber wir können auch Intelligenz einsetzen oder wir können auch den ganzen Ort für uns kämpfen lassen, ne? Und lieber noch mal einen Shop vorher hacken, damit der halt günstiger ist. Es ist auf so viele Weisen super, super clever. Ganz toll.
Genau, du hast aus dem Immersive Sim-Bereich hast du eine Menge übernommen. Klar, vieles auch gestreamlined. Und trotzdem, diese Freiheit ist halt was, was mich damals fasziniert hat. Also nicht nur im ersten Teil, sondern auch später noch. Weil du kombinieren und rumprobieren kannst, wie du möchtest. Und ich finde, dass es zu der Zeit nicht viel gesehen war, meiner Meinung nach. Du hast es jetzt gerade kommt es wieder. Ich weiß, ich rede ständig davon und so, aber Baldur's Gate ist so eins meiner liebsten Beispiele halt der letzten Zeit, wo du so viel, ja, Sachen machen kannst, an die du zuerst nicht denken würdest und auch so vieles konfliktfrei lösen kannst, wenn du es hinkriegst. Dem Spieler eine Freiheit überlassen wird, was andere Games einem einfach nicht zutrauen aktuell. Und trotzdem, und das muss man sagen, ist natürlich auch dem Genre irgendwie verschuldet und man will ja in Spielen auch kämpfen und so weiter bis zu einem bestimmten Punkt. Trotzdem führen da eben viele Entscheidungen trotzdem in Konflikt rein. So. Und ich glaube, das ist bei Bioshock einfach noch mal mehr quasi ja in eine Richtung geleitet, dass es ein bisschen offensichtlicher und ein bisschen zugänglicher ist, aber trotzdem auf eine Art und Weise, dass sich die Spielertypen ziemlich breit entfalten können in alle Richtungen. Ob du da jetzt, ja genau, wie du sagst, andere für dich kämpfen lässt, ob du die elementaren Fähigkeiten miteinander verbindest oder ob du einfach ganz blazing reinrennst oder mit deinem Bohrer später, wie auch immer. Das bleibt dir überlassen. Und das ist das Schöne, dass man dadurch so ein bisschen immer ein Stück weit seine eigene Geschichte spannen kann. Und dieser Jack oder der Big Daddy oder wer auch immer, wenn man gerade spielt, in den DLCs etc., dass sie immer dadurch eine etwas andere Person werden, ob man jetzt eher so ein bisschen sneaky und hacky unterwegs ist oder ob man wirklich da reinrennt wie der letzte Rambo.
Ich finde es cool, ne, weil das sind so viele Sachen. Erstens, Jake braucht keine Stimme, um ein Mensch zu sein in einem Spiel. Wenn in einem Film jemand nicht reden würde, hätte der keinen Charakter.
Ja.
Also man würde nur gucken, wie er sich verhält oder so. Aber das Tolle am Spiel ist, wir bräuchten keine eigene Stimme, um ein Charakter zu sein, weil wir quasi ja unseren eigenen Charakter in den Charakter hineinstecken.
Richtig.
Ich finde, ich frage mich oft immer, es gibt diese 10 Spiele, über die wir immer reden, und sie haben anscheinend ja irgendwas getan, warum sie ja nie in Vergessenheit geraten, während andere total schnell vergessen werden. Das sind immer diese Spiele wie Bioshock, Skyrim, Witcher, Dark Souls. Und bei Bioshock finde ich, das ist genau dieser Punkt, wo Reflexion plötzlich auch mehr in dieses Videospiel hineingelangt. Also
Ja.
vielleicht sogar ins Medium selber. Denn erstens, es kann künstlerisch sein, 2010 rum, das war auch so die Zeit, wo wir über Journey sprechen, ne? Also Videospiele müssen nicht immer diesen Daddelpark abliefern. Dann kannst du noch ganz viele, dann kann das sowohl Horror als auch ein Kunstwerk sein. Dann hast du plötzlich, das ist auch diese Zeit, wo plötzlich, ja, deine Entscheidungen führen zu verschiedenen Enden. Du musst dein Verhalten hinterfragen. Es gibt etwas Gutes und Böses, und es ist super spannend, sich anzugucken, dass es Mass Effect-Statistiken gibt, die gezeigt haben, dass 80% oder fast 90% aller Menschen haben immer gut gespielt und nicht böse. Also die haben das nicht mal, also die haben sich nicht großartig damit beschäftigt, weshalb sich das Studio auch fragt, wofür bauen wir das eigentlich ein? Aber ich
Ja.
finde, man kann es ja auch einbauen für die Entscheidung, unabhängig davon, ob man sich für das Schlechte
Richtig,
entscheidet.
ja. Das ist der Klassiker. Es
Wow.
passt gerade ganz gut, weil das ja auch die Zeit dann etwas später, die frühen 2010er, da gab es dann die Indie-Explosion, wo du sehr in dieses Thema gerätst, okay, was ist denn sinnvoll von den Kosten her wirklich umzusetzen und was nicht. Und da wird einem ganz oft davon abgeraten, irgendwas zu machen, was nicht alle Spieler dann auch sehen werden. Na, das ist so das Ding, wenn du irgendwie ankommst mit narrativen Branching Paths, so wo man sowieso immer nur einen Weg geht und sowas und diese extra Arbeit da reinstecken würde, dafür, dass halt die Hälfte der Leute, im besten Fall die Hälfte, das nicht mal überhaupt zu sehen bekommt. Und ich finde, Bioshock, vor allem der erste Teil, was das angeht, macht das sehr cool, weil es nicht so weit ausgebreitet ist. Also man kommt relativ schnell an diese Punkte, wo man sich anders entscheiden könnte, sodass man es dann auch noch zu sehen bekommt. Und die Sachen, die sich unterscheiden in den verschiedenen Playthroughs etc., die haben immer einen coolen Stellenwert, die haben einen interessanten Effekt an der Stelle. Da, ich weiß, wir haben vorher wortwörtlich gesagt, dass wir nicht über so Kleinigkeiten und Waffen und so weiter reden, aber darüber muss ich jetzt reden, weil ich
Ja,
so
tut es
cool
doch.
finde, wie die Waffen-Upgrades funktionieren, weil sie auch das Aussehen der Waffen verändern. Es ist so ein kleiner Effekt. Und trotzdem, wenn du dir auf dein, auch wenn auf dein Gewehr auf einmal so eine Röhre draufkommt mit einem Kabel, was das irgendwie verbindet, dann siehst du, was hier gerade passiert ist, oder es kommt so eine elektrische Spule um deinen Revolver rum, und dann weißt du, ah, okay, jetzt schieße ich mit den Elektrobullets irgendwie. Es hat einen Effekt, der nicht einfach nur in irgendeinem Menü stattfindet, sondern du siehst, wow, ich habe diese Waffe hier jetzt gerade geupgradet. Das ist ein Stück weit das, was meine eigene Geschichte und meine Reise hier durch Rapture ausmacht.
Und ich finde, es sind genau diese Punkte, die das dann plötzlich nicht mehr zu einer Kulisse machen, sondern dass du ja wirklich Mitglied und Teilnehmer bist und du bist auf dieser Weltmesse, ne, und kannst auch die Sachen ausnutzen und benutzen und verstehst vielleicht auch die Vision. Ich finde Rapture, auch wenn es zerfallen ist, es macht einen so einen großen Fan von dieser Stadt. Man wünscht sich eigentlich, dass das irgendwie funktioniert. Und das hat mich tatsächlich auch, ich habe mir dann als Mensch, als Jugendlicher mal gedacht, oh, ich will unbedingt nach Rapture. Ob gibt es überhaupt sowas? Und wenn ich manchmal an so einer Uni für Kreativschreibende bin, denke ich mir, oh, ich habe manchmal so Rapture, ich habe manchmal so Rapture-Feelings hier. Ne? Aber es ist ja unglaublich aufwendig, so eine Unterwasserstadt zu bauen. Es ist unglaublich physikalisch unmöglich, sowas zu bauen. Auch wenn ich es toll finde, dass es einen Roman gibt, der versucht, das zu erklären. Aber auch alles total fiktiv. Aber ist es auch so ein Unterschied, das ist so toll, man lebt für diese Stadt, obwohl sie untergegangen ist, weil einfach sie so clever ist, ne? Und deswegen ist das auch der Grund, warum ich gerne dieses Spiel in diesem Spiel hacke, weil das wieder so ein eigenes Minigame ist, was auch so clever ist. Es ist auf so vielen Ebenen clever und man verliebt sich in diese Welt und deswegen hört man sich auch gern diese Tonträger an. Und das ist eine Leistung von einem Spiel. Wenn du so spannend bist, dass mich Hintergrundgeschichten interessieren, das blende ich bei Dead Space irgendwann komplett aus, weil Dead Space eigentlich durch 1000 Stimmen immer die gleiche Geschichte zu erzählen hat. Oh mein Gott, die Necromorphs, ich werde nicht mehr lange leben. Ihr müsst hier irgendwie raus, ihr müsst ihm die Gliedmaßen abtrennen, bla bla bla. Und das kannst du dir in tausendfacher Sache anhören. Wir haben alles verkackt, komm nur irgendwie lebendig hier raus. Und bei Bioshock ist es so ein bisschen, du hast ja auch, du findest ja nicht nur, wir sind hier gestorben, oh Gottes Willen, sondern du findest ja auch so Apparate, die sich dann über die Forschung auseinandersetzen. Und ne, also du machst, das Ding macht dich so neugierig, dass du ja buddeln willst. Wie gesagt, ne, das ist ein großes Talent von Bioshock. Du bist dort und hast zwei Antriebe. Ich will eigentlich viel mehr darüber wissen und ich will hier unbedingt raus.
Ja, genau das. Und du, was das Spiel, ich glaube, es hat es sogar erfunden, also diese Audiologs, dass man sich nebenbei, während man diese Stadt erkundet, halt Backstory dazu anhört. So, es ist an vielen Stellen ist es dann manchmal hakelig und wird dann irgendwie unterbrochen oder so, und dann muss man sich später nochmal anhören, weil man gerade nicht aufgepasst hat oder es kam irgendein anderer Dialog dazwischen, sowas. Aber trotzdem muss man es erstmal schaffen, dass beides miteinander so gut funktioniert. Es ist eben wie, wenn du, ja, weiß ich nicht, bei anderen Spielen machst du dir dann vielleicht nebenbei einen Podcast an oder wie auch immer. Und
Am besten diesen hier.
am besten diesen hier. Und in Bioshock funktioniert das einfach als Gesamtpaket von alleine schon. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und dann auch noch mal, wurde zu dem Hacking-Minigame. Ich lieb's, ist der Wahnsinn. Ist auch nicht das erste Mal, dass es so in der Art umgesetzt ist und so weiter. Trotzdem fand ich es immer super schade, dass es in den späteren Teilen nochmal deutlich vereinfacht wurde. Und klar, es ergibt da auch mehr Sinn und so weiter, dass nicht gerade die Zeit anhält und man in aller Ruhe da erstmal seine Röhren irgendwie platzieren kann. Trotzdem ist es für mich so ein, ich weiß nicht, es funktioniert einfach so gut, und dieses Minispiel alleine ist schon ist schon so tief einfach in meinem Kopf verankert und ich könnte es den ganzen Tag spielen.
Ich höre gerade die Sounds, ne, und ja. Vor allem, wie viel atmosphärisch das dazu beiträgt, weil das ist die coole, ne, das Display sieht auch so passend aus, ja. Und laufen da so Flüssigkeiten rum, also es ist auf so vielen Ebenen es selbst und so super clever und ich spiele diese Audioaufnahmen meistens auch nur mal ganz kurz ab, meistens, weil ich einfach nur dieses dieses Rauschen hören will, ne, und es ist auf so vielen medialen Ebenen einfach nur großartig, wir müssen eine Folge zum Hacking-Minispielen machen, habe ich das Gefühl.
Ja, genau, weil ja, was war's? Ich glaube, Deus Ex Human Revolution, ja,
ist gar nicht anders. Es ist das. Deswegen, Deus Ex sehe ich ehrlich gesagt auch in dieser Verwandtschaft zu Dishonored, ne? Dieses absolut. Immersive Sim. Genau, du hast es recht, es ist nicht ein Shooter, weil es ein Immersive Sim ist. Es ist ein Immersive Sim mit Shooter-Elementen, während Shooter nicht immersive ist.
Ja, genau. Und das halt in der modernen Variante davon. Ne? Weil Immersive Sim sind dann eher die älteren, die 90er-Dinger, so Thief kannst du noch damit reinpacken. Aber dann die späteren, irgendwie gestreamlinteren Dinger, das ist halt genau diese Generation, die dann da halt irgendwie gespawnt ist auf einmal mit Bioshock und mit Deus Ex und mit all diesen Sachen.
Ich sag dir trotzdem, das ist der unterschiedliche Gebrauch, davon haben wir auch noch nicht gesprochen, aber wie gesagt, das zieht sich ja einfach nur, der rote Faden zieht sich durch, ob ich jetzt Waffen benutze, ob ich die Munition durchwechsle, ob ich mal welche Fähigkeiten ich einsetze, wie ich immer mit dem Big Daddy arbeite, das sind immer diese zwei Faktoren. Stört mich der Big Daddy? Meistens ja. Wie werde ich ihn los, ohne dass er mich selbst los wird? Und wie gehe ich mit den Little Sisters halt um? Und ich komme halt in der Handlung voran. Ich sag dir aber auch, Bioshock hat auch hier wieder eine Parallele zu Far Cry 3. Kommt dann der große Twist, would you kindly mich töten mit dem Golfschläger, wenn Andrew Ryan das sagt. Und das ist eine super krasse Szene. In dem Moment nehmen sie dir auch die Kontrolle ab, um genau das halt zu vollführen, dass du dich nicht dagegen wehren kannst. Das Ende, alles danach, fühlt sich super unbefriedigend an, weil ich das Gefühl habe, dem Spiel gehen die Ideen aus.
Ja.
So Sander Cohen ist noch ein hoher Punkt. Arcadia mit dem Wald, mit den Houdinis, weil die Gegner auch immer toll sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Far Cry 3 hat nach seinem Vars Montenegro kein Material mehr. Und Bioshock geht es auch krass nach seinem Twist aus. Ja. Wenn sein Endkampf auch komplett bescheuert ist. Wie siehst du das?
Ja, also bescheuert ist er. Ich fand ihn trotzdem unterhaltsam, den Endkampf. Aber du hast schon recht. Also ich glaube. Ja, wie bewertet man das am besten? Ich dachte tatsächlich, nachdem ich es zum ersten Mal gespielt hatte, komplett durch, und dann eine längere Zeit nicht mehr gesehen, in meiner Erinnerung kam danach gar nicht mehr viel. Also dann war die Begegnung mit Andrew Ryan und dann kurz irgendwas und dann war schon der Endkampf. In Wirklichkeit ist da aber noch irgendwie mindestens ein Drittel vom Spiel zwischen. Und das Einzige, was einem da vielleicht noch hängen bleibt, ist die ganze Stelle, wo man die verschiedenen Teile des Big Daddy quasi sich zusammensucht, die Ausrüstung, und sich dann selber in einen verwandelt für eine kurze Zeit.
Nein, stimmt, das gibt halt es auch. Genau. Bioshock 2 hat gar keine Alleinstellungsmerkmal. man kann keinen Bohrer in Teil 1 nutzen, aber stimmt. Und du hast auch noch eine Stelle, wo du keine Fähigkeiten mehr einsetzen darfst.
Ja, genau,
okay, storytechnisch fühle ich es, aber gameplay-technisch, ich habe letztens einen fantastischen Essay gelesen von einem spanischen Spieledesigner zu GTA 3, Frasca heißt der mit Nachnamen, 2003 war das, und der meinte, Spiele brauchen immer ein Heilmittel gegen die Langeweile durch Repetition, also durch ewige Wiederholung, und jedes Spiel krankt so ein bisschen daran, und ich finde, das ist Bioshock, ist es mir dann am Ende so ein bisschen schuldig. Es ist nicht mehr lang, ne? Es ist ja geil, wenn es mich zu zwei Dritteln unterhält. Mhm. Aber dieses letzte Drittel schwächelt.
Das schwächelt, ja. Man hat irgendwann das meiste einfach gesehen. Also dafür ist es halt wieder, es ist halt ein erstes Spiel, also mehr oder minder. Ja, je nachdem, ob man System Shock jetzt dazu zählen möchte oder nicht. Aber es gibt halt nur so viele verschiedene Gegnertypen und es gibt nur so viele verschiedene Waffen, Upgrades und Plasmide und was nicht alles. Irgendwann hast du deine Strategie dann gefunden und es kommen schon noch ein paar interessante Stellen, aber es ist eben nicht mehr dieser krasse Entdeckungsfaktor irgendwie des restlichen Spiels, gerade wenn man da halt so Highlights drin hat, wie du schon sagtest, Sander Cohen und das ganze Areal mit den Bäumen und fast schon dem Kult quasi, die diese Bäume da protecten wollen, was ja auch total Sinn ergibt. Ja, aber das bleibt mehr im Kopf, finde ich auch.
Und da am D-Punkt frage ich mich manchmal, ich habe mal eine Kolumne geschrieben zu Bioshock 4, bei der GamePro, da hatten die nicht ihre Freude dran, die hat man wieder zurückbekommen, weil ich ganz furchtbare Ideen hatte und dann habe ich sie woanders veröffentlicht, aber meine Idee war, Bioshock 4 darf nicht wie Bioshock 1 sein, weil jetzt würde ich sogar, das ist der Technik geschuldet vom damals, warum das halt dann nachher so ein bisschen langweilig wird, ne, weil es so linear ist und diese Freiheit, die du angesprochen hast, Freiheit bedeutet halt auch Verantwortung, Freiheit bedeutet Macht und wenn man dich in irgendeine Ballerbude, lineare Ballerbude schmeißt, mag das vielleicht unterhaltsam sein, aber je weniger man dir zutraut, desto blöder fühle ich mich manchmal in Spielen. Das finde ich so toll, weil Bioshock mich für intelligent hält. Ich denke mir manchmal, so rein technisch gesehen, wenn das Teil auch noch so einen leichten Open-World-Aspekt gehabt hätte, also dass man nicht linear durchgescheucht wird, sondern dass man dir quasi sagt, das ist Rapture und jetzt erkunde es einfach. Ne? Und dass man quasi mit einer Tauchglocke einfach überall hinfahren darf und auch vielleicht mal wieder zurück und so, dass man dem Ganzen da noch die Komplexität zurückgegeben hätte und dass man vielleicht sogar noch gesagt hätte, dass man dir einen Auftrag gibt, vielleicht ähnlich wie, ich muss da oft an Subnautica denken, ne? Dass du so eine übergeordnete Mission hast und jetzt verschiedene Wege, wie du beispielsweise ein U-Boot zusammenbaust oder, keine Ahnung, so ein technisches Problem lösen musst. Mhm. Das hätte dem Ganzen noch so eine krasse, krasse Oberfläche gegeben, weshalb ich dir sage, Bioshock 1, ein Kind seiner Zeit, hat was ganz Tolles in Gang gebracht. Aber das ist halt auch schlecht gealtert und ich würde es mir mit so einer Open-World-Formel, wie ich gerade beschrieben habe, ne, mit einer Missionsformel, mit einer Survival-Formel, einer Projektformel, so müsste das jetzt weitergehen, damit es genau seine Vision noch weiter trägt auf technischer Ebene.
Ja, ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Also das ist das Ding, ne? Das ist ja, gut, zu dem Vergleich kommen wir sicher noch, aber Bioshock 1 ist ja sehr viel offener als Infinite zum Beispiel, wo Infinite, weiß ich nicht, ich finde, es hält einen gleichermaßen für intelligent genug, um quasi nachher am Ende was zu verstehen, aber gleichzeitig auch für ein bisschen doof, wenn es so ums Gameplay geht. Und das hat Bioshock 1 nicht. In dem Teil hast du zumindest noch eine Karte und du hast verschiedene Wege, die du gehen kannst und da ist ein bisschen mehr dir selbst überlassen. Trotzdem würde ich sagen, heutzutage ergibt es, glaube ich, mehr Sinn, das ein bisschen open-worldiger zu machen, wenn auch nicht jetzt in der klassischen, nach dem klassischen Muster irgendwie. Aber das Ganze mehr einem selbst zu überlassen, halte ich für eine gute Idee, weil man nicht mehr darauf angewiesen ist, wie in Teil 1, dass man das Ganze quasi in Level unterteilen muss. Es ist sehr schön umgesetzt, narrativ, dass du quasi von einer Station zur anderen kommst. Und es gibt dem Ganzen so einen coolen roten Faden. Aber es nimmt einem viel von der eigenen Freiheit und dem Wiederspielwert irgendwie. Und das ist, glaube ich, was dem Ganzen noch ein bisschen mehr Magie einhauchen könnte heutzutage.
Stimmt eigentlich, ne? Weil du hast ja vielleicht mal deine cleverste Taktik gefunden, Leute anzünden und dann blitzen, sobald sie ins Wasser springen. Ja. Würde ich jetzt Bioshock nochmal spielen. Du hast ja einen Grund, warum du die anderen Fähigkeiten nicht genutzt hast. Ja. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dann spiele ich halt die anderen Fähigkeiten, aber die sind halt für dich wahrscheinlich einfach individuell nicht so clever. Und damit beraubt sich das Teil ja selbst seinem eigenen Wiederspielwert. Und dann fände ich so eine Variante, dass du dir deinen Weg selber suchen musst, spannend, weil dann hast du einen Wiederspielwert. Dann gibt's vielleicht auch Gründe, andere Wege und andere Möglichkeiten mal zu nehmen. Aber das ist ja, das meinte ich vielleicht eben, vielleicht kann ich es jetzt noch deutlicher ausdrücken. Es ist trotz aller Freiheiten ja trotzdem ein Schlauch. Und hätte es mehrere Schläuche gegeben, dann hätte es, glaube ich, auch einen höheren Wiederspielwert. Ich stimme dir aber zu, Bioshock Infinite ist hinten raus der größere Blender. Mhm. Das macht deswegen rein narrativ von den Kulissen mehr Spaß, weil es krasse Entwicklungen hat. Das hat Bioshock nicht mehr. Bioshock kann dir nur unterschiedliche Stationen zeigen, die allesamt zerstört sind. Aber das lässt dir mehr Freiheiten, während Bioshock Infinite dir fast zu viele Freiheiten wegnimmt, aber halt toll aussieht.
Genau, ne? Es wirkt halt auch offener als Bioshock 1. Es wird ein bisschen, also es ist ein bisschen schade drum, weil es ist offener, als es aussieht. Aber dadurch, dass es alles unter Wasser, in Röhren, in zerstörten Umgebungen stattfindet, siehst du oft dasselbe. Und es hat nicht diesen diesen Freiheitscharakter irgendwie von Infinite.
Greifhaken, ne? Greifhaken. Der Greifhaken, ja, genau, macht so, genau, viel aus.
Ja.
Muss ich sagen, ein fantastisches Spiel. Soundtrack-Technik haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das ist von allen Ebenen, macht es halt einfach überall seinen Job richtig und wird dazu zu einem Big Apple aller Medien, die es richtig einsetzt. Und das Einzige ist, dass es ein Videospielwert verliert. Es liefert einem eine ganz tolle Reise, wie gesagt, mit einem schwächelnden Drittel, das aber nicht allzu lange dauert und auch noch ein paar Überraschungen hat. Aber das ist halt einfach dieser Repetition geschuldet. Kann definitiv für sich stehen. Ja, also, und ich habe jetzt wieder Bock, es zu spielen.
Ja, und ich spiele es auch immer wieder gerne. Also, das ist das Ding. Es hat so an und für sich jetzt erstmal nicht den allergrößten Wiederspielwert verglichen mit heutigen Titeln. Und trotzdem ist es so eins meiner totalen Comfort-Games irgendwie. Wenn ich krank bin, aber nicht zu krank, dann werfe ich gerne schon mal irgendwie Bioshock an. Sei es dann auf meiner Switch oder was auch immer, weil natürlich besitze ich das Spiel dann mehrfach, damit ich es auch irgendwie an jedem Ort spielen kann.
Interessant, dass du das erwähnst, weil ich hatte mich manchmal gefragt, es gibt dieses typische Meme, ich kaufe 5 neue Spiele, spiele aber dann doch wieder Spiel X, was ich schon seit 8 Jahren besitze. Und es wäre irgendwie zu blöd oder zu einfach zu sagen, ja, das mag man halt oder das kennt man halt. Hm. Ich finde, Nostalgie ist ja so eine zeitliche Heimat. Und ich finde diesen Begriff Heimat interessant, zumal es in Bioshock vor allem nicht nur um Gameplay, sondern auch um einen Ort geht. Ne, Bioshock-esque bedeutet schon mehr so ein Universum und weniger, das ist so ein Autospiel. Oder das ist eines dieser Spiele, wo man auch wieder einen Bogen benutzen kann. Es gibt manchmal Spiele, die würde man als Feature-Spiele bezeichnen. Aber Bioshock ist nicht nur ein Feature-Spiel. Bioshock ist einfach eine Entität für sich selbst. Ja. Und ich würde auch sagen, der Grund, warum man immer drüber nachdenkt, ist, weil man das mittlerweile als eine Heimat anerkennt. Ne? Man hat dort gelebt, man hat Erinnerungen. Und deswegen kann man auch manchmal einfach wieder zurück in seine alte Heimat zurückkehren. Habe ich total gefühlt.
Du kehrst zurück und du siehst es jedes Mal doch in einem neuen Licht, finde ich. Also ich meine, ich mach die Erfahrung mit vielen Spielen, die ich auch als Kind oder als Teenager oder wie auch immer schon gespielt habe. Aber bei Bioshock ist es vielschichtig genug, dass man vielleicht auch erst später anfängt, ganz andere Sachen in seinem Leben damit zu verbinden. Also als ich das erste Mal gespielt habe, da habe ich definitiv nicht alle gesellschaftlichen und politischen und philosophischen Themen darin verstanden, auf gar keinen Fall. So, das kam dann später. Beim ersten Mal war es einfach, boah, krass, geile Unterwasserstadt. dann beim zweiten Mal war es vielleicht, boah, das ist aber cool hier so irgendwie als Künstler so, das ist ja genau der Idealismus, dem ich gerade folge und ich finde es irgendwie nice und edgy. Und dann später setzt man sich dann vielleicht mal mit dem vollen Ganzen irgendwie auseinander und merkt, dass das Spiel immer noch was für einen zu bieten hat. Und das finde ich so schön daran. Es wird halt, man outgrowt es nicht, sozusagen. Fällt gerade kein vernünftiger Begriff ein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Und man entwächst dem nicht, weil man es auch am Anfang noch gar nicht wahrgenommen hat. Also es war größer als man selbst. Ne? Und es ist, finde ich, es hat vielleicht keinen Wiederspielwert, keinen besonders hohen Wiederspielwert, aber es hat einen hohen Wiedererlebwert. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Ähnlich wie Silent Hill 2 und gerade an dem Deep Dive, an dem ich arbeite, GTA 3. Es ist sehr spannend. Dieser Heimatbegriff finde ich interessant. Kann es sein, dass Spiele größere Heimaten aufmachen als Filme? Weil Filme guckt man gerne an, um vielleicht in eine ähnliche Situation, um sich vielleicht in eine ähnliche Laune, Atmosphäre zurück. Aber ich glaube nochmal, Spiele haben nochmal einen krasseren Einfluss darauf, weil wir noch mehr dort sind als in einem Film. Und ich habe vor kurzem erst festgestellt, dass Atmosphäre das Allerwichtigste in Spielen für mich ist. Mhm. Es ist nichts ist so wichtig wie Atmosphäre. Ich dachte immer, es sei Story. Nein, Atmosphäre ist noch wichtiger.
Ja.
Und tatsächlich sind anscheinend alle Spiele, die für mich in einen Deep Dive relevant wären, die haben anscheinend alle das Gleiche geschafft. Die haben eine unglaubliche Atmosphäre, vielleicht sogar eine heimatliche Atmosphäre geschaffen, selbst wenn es Horrorspiele sind. Mhm. Aber Orte, an denen ich mich gerne aufhalte, an denen ich gerne X bin und vielleicht dieses X immer noch nicht verstanden habe. Also ich weiß nicht, was Bioshock mit mir gemacht hat, aber ich gehe dort gerne hin, um weiter zu forschen.
Ja, man kehrt immer wieder gerne zurück und das macht, weiß ich nicht, es ist spannend herauszufinden, was diese Atmosphäre überhaupt erst erzeugt. Ne? Es ist immer, wenn es um Atmosphäre in Spielen geht, und da stimme ich zu, ist auch für mich eine der absolut wichtigsten Sachen. Da denke ich an Bioshock und ich denke an Metroid, vor allem die Prime-Teile. Weil die schaffen was in meinem Kopf, was irgendwie derart einzigartig ist. Es ist dieses Environmental Storytelling, klar, es ist die Musik und das gehört irgendwie alles dazu, aber man kann es nicht. Ich finde es unglaublich schwierig, das auf den Punkt zu bringen, was das mit einem macht.
Letztens habe ich tatsächlich, und ich glaube, es geht bei meinen Podcasts darum, alle Podcasts zusammenzusetzen und dann eine ultimative Wahrheit über Gaming herauszufinden. Ich glaube, darum geht es bei Enliven letztendlich. Und letztens, ich greife vorweg auf einen Podcast, den ihr noch nicht gehört habt, den Zelda-Podcast mit der lieben Najime. Und sie meinte, Atmosphäre bedeutet, wenn du komplett verschwindest. Also wenn ein Spiel so stark ist, dass du verschwindest und du halt vom Spiel aufgesogen wirst, wenn du deine eigene Existenz vergisst. Das ist
Quasi
für sie
mit
Atmosphäre.
Immersion so ein bisschen gleichgesetzt.
Also Immersion, also Immersion im wahrsten Sinne des Wortes, dass das Ding dich eingesaugt hat.
Ja.
Ne? Finde ich spannend, dass sie das, nee, dass sie das so formuliert hat. Und
Auf jeden Fall. Bin gespannt,
da
das
du
zu
gerade.
hören. Gerade bei Zelda.
Wie gesagt, wir haben ja alle zusammen ein Date zu Zelda Ocarina of Time.
Richtig.
Ich bereite hier eigentlich eine riesige Weltausstellung vor und es geht eine riesige Gaming-Weltausstellung. Und ich muss dich noch einem YouTuber namens Minbäcker vorstellen, der ein riesiger Metroid-Fan ist. Und
Nice,
da,
ja. Freue ich
Leute,
mich sehr
das sind
drauf.
alles Cars, Chemikalien, Pokémon. Ich muss alles zusammen mixen. Es geht um die ultimative Gaming-Formel hierbei. Oh Gott, Bioshock hat mich angesteckt. Okay, Luke, meine Stimme macht nicht mehr mit, aber ich danke dir für dieses fantastische Gespräch bis hierhin und glaube, halt es für eine gute Idee, wenn wir das dann doch aufteilen, weil wir noch nicht mal aus Teil 1 rausgekommen sind und schon bei 1:07 sind. Deswegen meine Frage an dich: Was möchtest du mir noch zu Teil 1 erzählen oder den Leuten unserer Community?
Puh.
Pistole auf die Brust fragen.
Aber wirklich. Okay, die Pause können wir vielleicht
Alles
rausschneiden.
nicht,
Ich
mach dir keinen
überlege
Kopf,
ich
mach dir
überlege
keinen
gerade mal.
Kopf, mach dir keinen Kopf. Willkommen in diesem Werbeblock, meine lieben Leute. Ihr wisst ja auch, es gibt ganz, ganz tollen Content auf Steady für Minimum 5 €. Ihr könnt übrigens auch Kanalmitgliedschaften mittlerweile auf YouTube abschließen. Die haben den gleichen Effekt. Es gibt noch niemanden von euch, der das getan hat. Deswegen die erste Person kann sich einen Button ausdrucken, dass sie die erste Person ist, die eine Kanalmitgliedschaft bei Enliven angenommen hat. Wie gesagt, Enliven, Steady, Deep Dives. Und tatsächlich kann ich euch jetzt schon sagen, machen wir tatsächlich, wiederbeleben wir das Format Spectacular, indem wir uns halt verschiedene Aspekte in Spielen angucken. Hacking-Minigames hat Luke jetzt auch schon gehört. Und genauso schauen wir uns demnächst auch Schneelevel an. Deswegen guckt bitte auf Steady vorbei und unterstützt diesen Kanal, damit ihr von Enliven immersiviert wird, weil wisst ihr, dass im Enliven so krass wird, dass ihr verschwindet und ihr zu Enliven werdet. Luke, habe ich dir helfen können?
Du hast mir helfen können, ein bisschen Zeit verschafft. Ich finde, was wir noch nicht besprochen haben, ist das Foreshadowing. Also es gehört jetzt quasi zwar sehr zum Twist dazu. Trotzdem ist Bioshock 1, Bioshock auch im Gesamten, finde ich, da werden die anderen Teile manchmal ein bisschen zu sehr unter den Teppich gekehrt, weil die das auch sehr gut machen. Aber es gibt eine Menge, was einen darauf vorbereiten kann, was am Ende passiert. Und das Spiel ist gut darin, die Spielenden sich clever fühlen zu lassen. Und das ist was sich, glaube ich, eine Menge Games abgucken können.
Gib mir mal ein Beispiel.
Ich meine, der Would You, die Would You Kindly Sache ist glaube ich, die offensichtlichste, dass es von Anfang an irgendwie ein Ding ist. Mir fällt gerade bei Infinite als erstes ein, dass das Geburtsdatum von Comstock quasi übereinstimmt, dass man das in so einem Ladebildschirm vorher schon mal sehen kann und diesen Twist kommen sieht. Es sind immer so diese Kleinigkeiten, auf die man vielleicht nicht achtet und trotzdem hast du dann diese Momente, ja, in denen, weiß ich nicht, wo du das Gefühl hast, mit dem Spiel tatsächlich gerade sprechen zu können, wenn das Sinn macht.
du meinst, dass man in den Dialog mit diesem Spiel tritt. Beziehungsweise auch jedes Spiel gewissermaßen wie so ein Kriminalfall ja gleichzeitig ist. Ne? Auch so ein Riesenmysterium, das sich immer wieder aufbaut.
Interessanterweise, und ja, was ja auch das, was genau das ist, was der, was das DLC quasi von Infinite, Teil 2 kommen wir auch noch, aber es ist ja diese ganze Detektivgeschichte ist ja da irgendwie mit drin. Und das große Ganze am Ende rauszufinden, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Weil ich finde auch, ne, ähnlich wie bei Fallout, weil man fragt sich immer, ja, wie ist es zum Niedergang gekommen? Also dieser Niedergang steht einfach als so eine unumstößliche Wahrheit im Raum, ne? Aber die Frage nach dem Warum lässt Bioshock auch so ein bisschen offen. Also wir kriegen so ein paar Hinweise, aber so richtig krassen, den genauen Verlauf kriegen wir nicht mehr hin. Und man hat irgendwie auch das Gefühl, der Grund, warum das eigentlich untergegangen ist, das ist die große Frage. Also warum ist die Menschheit zur Utopie nicht fähig? Warum ist es gescheitert? Und das stellt man sich ja irgendwie in jedem Teil. Und auch jede Person hat ja diese Philosophie, um anscheinend ein großes Problem zu lösen. Vielleicht auch das Problem der Menschheit zu lösen. Also dass die Menschheit einfach immer noch zu sehr Tier ist, also dass sie den Weltfrieden einfach nicht hinbekommt. Vielleicht ist das der Grund, was Bioshock eigentlich versucht, was Rapture und Columbia versucht haben, ne? Also wie kann man das Paradies erschaffen, ne? In dem kein Mensch mehr leiden muss und wir kriegen es auch irgendwie einfach nicht hin.
Ja, und weil aufrechterhalten
wir,
kann.
Genau. Wir können es auch nicht aufrechterhalten, weil der Mensch eigentlich auch zu sehr Wolf, zu sehr Hölle ist, also weil er sich wahrscheinlich auch einfach in einem Paradies nicht wohlfühlen würde, weil ihm dann sein Survival-Dings fehlt.
Ja. Ich glaube tatsächlich, also mir ist gerade wieder, glaube ich, mein liebstes Beispiel wahrscheinlich eingefallen von dieser ganzen Foreshadowing-Geschichte. In Teil 1 gibt es ein Audiologbuch, wo darüber gesprochen wird, ich bin mir nicht mehr sicher, wo es ist, es ist ein wissenschaftlicher Kontext, wo es darum geht, dass an eine Versuchsperson quasi hochgezüchtet wurde, dass sie innerhalb von 2 Jahren zum erwachsenen Mann gemacht wurde. Und im ersten Moment ist das schockierend und du bringst es mit nichts in Verbindung. Am Ende kannst du dir aber zusammenpuzzeln, dass es die ganze Zeit halt du selbst der Protagonist Jack war. Ja, und das ist so einer meiner liebsten Stellen wahrscheinlich.
Ja, stellenweise merkst du ja auch dadurch, das ist ja lustig auf so vielen Ebenen, dass du gerade nach Hause zurückkehrst, obwohl du es gar nicht weißt.
Ja, genau.
Wow, wow, wow. Also du lernst Dinge kennen, die du eigentlich schon wusstest. Also spannend. Nee, spannend. Ne? Also so ein bisschen nicht nur die Entwicklung des Gameplay-Charakters, sondern auch storytechnisch, dass wir dass es sowohl neu kennenlernen, aber eigentlich gleichzeitig erinnern ist. Mhm. Ne? Und genau dieser Punkt zwischen den Zeiten, das Spannende bei Bioshock ist nicht nur dieses Cross-Gen-Genre, dass es steampunkig und Art Deco ist, sondern du siehst diese Dystopie und Utopie irgendwie gleichzeitig. Ne? Es ist immer noch da, also es ist irgendwie so Gegenwart ist Vergangenheit und Zukunft in einem. Super spannend. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum das so krass viele Assoziationen weckt, weil das so ein Ort in der Schwebe ist und in der schwebenden Zeit. Ne?
Mhm, genau, ja, was das Ganze auch mit den anderen Teilen wieder viel mehr verbindet, als man im ersten Moment halt denken würde. Weil es spielt viel mit diesem Gedanken, dass es irgendwie zwischenzeitlich ist, mehrere Sachen gleichzeitig ist. Also Infinite, finde ich, passt viel besser zu Bioshock 1 und 2, als Leute manchmal meinen.
Nee, sie thematisieren, das sind zwei verschiedene Weltausstellungen, die, glaube ich, unterschiedlich, also dieselbe Frage thematisieren. Und ich glaube, wenn es in Bioshock um ein zentrales Element geht, dann ist es Potenzial.
Ja. Oh ja,
wow. Da kommt man,
glaube ich, in Infinite nochmal ganz groß drauf zu sprechen.
Wow, und das Schöne an Potenzial ist ja tatsächlich, dass es etwas Aktives und gleichzeitig Passives irgendwie ist. Also es ist Energie, es ist nutzbar. Ich glaube, das ist das Krasse an Bioshock. Diesen Zustand der Energie, dass man das spürt, während man das spielt. Mhm. Ne? Das ist, wow. Das ist nochmal ein Unterschied, wenn man einen Raketenstart sieht oder halt die Energie eines Raketenstarts spürt. Und ich glaube, dieser Ort, auch wenn er zerfallen ist, man spürt immer noch die Energie, die er enthält. Und das ist, das schaffen so wenig Welten. Also keine Ubisoft-Welt fällt mir ein, die Potenzial spürbar macht. Ne? Was könnte möglich sein? Was kann man hier draus machen? Erfindergeist, Visionen. Das haben die wirklich geschafft. Also Regional Games kann man gar nicht genug loben, selbst wenn es mit Kevin Levin zusammenzuarbeiten sehr schwierig ist, wie ich gehört habe. Ich bin trotzdem super gespannt auf Judas. Ja. Nee, weil diese Spiele sich einfach wie ein was könnte möglich sein anfühlen und nicht, das ist ein Ist-Zustand, sondern ja, das genau. ist alles eine Reise, wir sind auch nicht mal fertig. Erfindungsgeist, so, ne, du baust eine Schiene und dann läuft eine Lok drüber. Deswegen, das haben die, glaube ich, ganz gut spürbar gemacht, ne? Also menschlich-technische Entwicklung.
Mm, genau, und es passt zum Spiel an sich. Also es ist ja eben nicht nach diesem Schema F irgendwie zusammengebaut, diese Spiele, wie man bei anderen Titeln manchmal das Gefühl hat. Dafür ist es aber auch Fluch und Segen zugleich, weil du ja in jedem, glaube ich, dieser Teile merkst, dass noch mehr hätte sein können. Und das kann natürlich der Zeit geschuldet sein. Das finde ich ist bei eins am allermeisten, also weil es immer weniger modern wird und das merkt man. Und bei Infinite ist es dann wiederum, okay, da waren halt, das ganze Development des Games war schwierig. Wurde halt auch nicht das Potenzial ausgeschöpft, was in der Theorie da war. Und das, was wir bekommen haben, ist was ganz anderes, als was halt ursprünglich mal der Plan war. Und das finde ich auch, das ist das Komische daran, ne? Wo wir jetzt den Bogen schlagen, irgendwie zum Anfang, was das beste Bioshock ist. Ich finde, dass Bioshock 1 das beste Bioshock ist, aber Bioshock Infinite ist mein Lieblings-Bioshock. Das macht es halt schwierig, weil ich weiß nicht mal, ob Infinite ein wirklich gutes Spiel ist, so im eigentlichen Sinne, aber gleichzeitig liegt mir so viel daran und ich liebe es halt in allen möglichen Medien, aber vor allem bei Spielen halt das Potenzial zu sehen und die Ideen irgendwie, die dahinter standen, die vielleicht nicht immer umgesetzt wurden und nicht immer perfekt umgesetzt wurden und trotzdem merkst du diesen kreativen Funken, der da drin steckt.
Kreativer Funke. Ne? Deswegen kann auch sein, dass Bioshock Infinite einfach mehr Potenzial hatte, als es letztendlich genutzt hat. Als ja. es einfach Bioshock 2013 einfach nicht mehr so innovativ war, wie beispielsweise Bioshock 1 dann eben 2007. Und das ist halt noch super spannende Frage, die man sich dann immer so stellt, ne? Wenn man immer sagt, ja, zu seiner Zeit, ne? Dass wir diesen Innovationsgrad immer wieder neu bewerten müssen bei Bioshock. Ne? Weil damals war es innovativ und wie innovativ bezeichnen wir das heute, wären es schon viel längst andere Spiele gibt, aber diesen deswegen ist diese Frage von mir eine Scherzfrage. Ich bin großer Fan der Bioshock-Reihe, weil selbst wenn es drei verschiedene Experimente sind, die allesamt was Unterschiedliches gemacht haben und auch unterschiedlich erfolgreich waren. Ne? Und ich sag, Infinite ist ein absoluter Blender. Also
ja.
Ist für mich das schlechtere Spiel von den dreien, aber trotzdem hat es genauso wie alle drei Potenzial. Das kannst du keinem dieser drei Teile wegnehmen. Ich bin sehr gespannt darauf, mit dir über Teil 2 zu sprechen. Vielleicht weiß ich das dann auch besser zu schätzen. Vielleicht kann ich dann auch in meinem Kopf diesen blöden Mechanismus abstellen, Dinge miteinander vergleichen zu müssen, obwohl ich doch an allen dreien anscheinend das mag. Aber vielleicht kann man daran vergleichen, weniger von so einer was mag ich, was mag ich nicht Ebene, sondern mehr so, was war eigentlich das Potenzial in Teil 2 und was ist da schiefgelaufen oder was ist gut gelaufen? Ich finde immer dieses Was-Wie-Fragen immer spannender als Schublade gut-schlecht, weil dann haben wir Gaming ganz schnell durchgespielt und das ist halt super langweilig.
Ja, total. Es bringt ja auch nichts, das unbedingt in einem Vakuum sehen zu müssen. Und ich finde halt trotzdem muss man dem zugute. Ich finde, es hat das beste Gameplay. Absolut. Und mal gucken, wie sehr ich dich davon überzeugen kann.
Du wirst eine faire Chance bekommen. Du wirst eine faire Chance bekommen, mich genau davon zu überzeugen. Und ich wäre total glücklich darüber, dass ich einfach falsch gelegen habe. Dann kann ich nachher nämlich mit dir zusammen richtig liegen. Das ist doch auch schön. Luke, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch schon.
Leute, ich habe es mittendrin schon mal gesagt. Ihr kennt den Hinweis mit Steady, ne? abonnieren, ihr könnt da abonnieren, ihr müsst es aber nicht, ihr tut mir eine Freude, ihr macht euch selber auch eine große Freude, wirklich, ich kann es nicht genügend betonen, aber das ist alles euch selbst überlassen, ihr seid genauso frei, ich kann natürlich probieren, wärt ihr so freundlich, mich zu unterstützen, vielleicht funktioniert es bei euch, vielleicht funktioniert es nicht, mal gucken, in diesem Sinne, einen fantastischen Abend, in live das Leben und embrace das Chaos, in diesem Sinne, danke euch, ciao.
Macht's gut.